Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus der Offenbarung des Johannes, Kapitel 5, die Verse 8 bis 10. Und als es das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm, und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied: Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen, und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. In Psalm 33, in den Versen 4 und 9 bis 11, heißt es: Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss. Denn wenn er spricht, so geschieht es, wenn er gebietet, so steht es da. Der Herr macht zunichte der Heiden Rat und wehrt den Gedanken der Völker, aber der Ratschluss des Herrn bleibt ewiglich seines Herzens Gedanken für und für. Wir dürfen dankbar sein, dass am Anfang der Offenbarung des Johannes unsere Blicke gerichtet werden auf den Sieg Gottes über alle antichristlichen Mächte und Gewalten des jetzigen Zeitalters. Und dieser Sieg ist absolut garantiert, er steht fest. Gott hat ihn bereits errungen durch unseren Herrn Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha. Er ist der Löwe aus dem Stamm Judas, der Wurzel Davids und das Lamm, das uns für Gott erkauft hat mit seinem Blut. Er allein, unser Herr Jesus Christus, ist würdig, er als das Lamm, das geschlachtet ist, zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Es mag eine Zeit lang so aussehen, als würden die gottlosen Pläne der Regenten dieser Welt gelingen. Doch am Ende wird sich das bestätigen, was der Apostel Paulus wie folgt zum Ausdruck bringt im 1. Korintherbrief, in Kapitel 2, Kapitel 1, Vers 20. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? So wird es also am Ende dieses Zeitalters aussehen, wenn der Herr seine Macht und Herrlichkeit vor aller Welt offenbaren wird. Die Weisheit der Welt, der Weisen dieser Welt, wird zuschanden werden und auch ihre Kraft wird zerbrochen sein. Und nun ist hier in dem Abschnitt, den wir gehört haben, aus der Offenbarung des Johannes, die Rede von den Gebeten der Heiligen. Und als es das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm, und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Das sind die Gebete der Gläubigen aller Zeiten, die sie vor Gott gebracht haben während ihres irdischen Daseins. Und darum soll es uns heute Morgen in Besonderheit zu tun sein, um diese Gebete, um den Gebetsdienst der Gläubigen, gerade auch in der letzten Zeit, in der wir uns befinden, unmittelbar vor der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Man fragt sich, ob dieser Hinweis auf die Gebete der Gemeinde Jesu, der ja nur hier am Rande so gegeben wird, nicht auch fehlen könnte. Ohne dass die Gesamtaussage unseres Kapitels in irgendeiner Weise beeinträchtigt würde. Warum dieser Hinweis? Hat er vielleicht doch eine größere Bedeutung, als es zunächst scheint? Mir drängte sich bei der Vorbereitung auf die Predigt folgender Vergleich auf. Im Brief an die Philipper macht der Apostel Paulus eine interessante Aussage. Philipper Kapitel 2, Vers 17. Und wenn ich auch geopfert werde bei dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Paulus sieht hier seinen leidvollen Dienst am Evangelium, der wahrscheinlich irgendwann im Märtyrertod enden würde, ein Opfer an, das er Gott darbrachte. Er denkt dabei an das Trankopfer, das in 2. Mose Kapitel 29 erwähnt wird. Und dieses Trankopfer wurde täglich bei der Darbringung des Brandopfers ausgegossen. Dieses Trankopfer war nicht die Hauptsache. Die Hauptsache war das Brandopfer. Das Trankopfer wurde nebenbei ausgegossen. Es durfte aber nicht fehlen. Das Opfer, das Paulus in seinem Dienst brachte, war nicht die Hauptsache. Die Hauptsache war das eine große Opfer, das Sündopfer und Brandopfer unseres Herrn Jesus Christus. Und doch war der Dienst des Apostels Paulus in der Verkündigung des Evangeliums in seinem ganzen Glaubensleben nicht unwesentlich, im Gegenteil. Und genauso ist es hier in der Offenbarung des Johannes, wenn die Gebete der Heiligen, die Gebete der Gläubigen in dieser Zeit und Welt erwähnt werden, in diesem gewaltigen Kapitel von der Herrlichkeit Gottes in Christus Jesus als unserem König und als das Lamm Gottes. Diese Gebete sind nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist das, was Gott in Christus für uns getan hat. Die Hauptsache ist das geschlachtete Lamm, das hier im Zentrum steht, das würdig ist, zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob, weil es als einziges dazu in der Lage ist, die Buchrolle zu öffnen, hineinzuschauen und die Ereignisse in der letzten Zeit in Gang zu setzen. Das Lamm ist also die Hauptsache. Und dennoch bedient sich Gott der Gebete der Gläubigen in der Gemeinde Jesu, um seine Pläne in der letzten Zeit zur Durchführung zu bringen. Sie sind in den Augen Gottes sehr wertvoll, obwohl sie hier nur so am Rande erwähnt werden. Und das wird auch durch die goldenen Schalen symbolisiert, in denen sie als Weihrauch Gott zu einem lieblichen Geruch dargebracht werden. Und goldene Schalen voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Sie sind also wichtig. Gott bedient sich ihrer, um seine Pläne zu verwirklichen in dieser Zeit und Welt, bis zum Ende, bis zur Vollendung. Und zu allen Zeiten, das wissen wir aus der Kirchengeschichte, das wissen wir aus dem, was wir immer wieder auch mal gelesen haben, zu allen Zeiten spielten die Gebete der Gläubigen eine ganz, ganz besondere Rolle in ihrem Glaubensleben. Nichts läuft ohne Gebet. Und der bekannte Evangelist Elias Schrenk ist es gewesen, der mal gesagt hat, es kommt deshalb so wenig heraus für die Sache Gottes, weil zu wenig gebetet wird. Gebetet im Namen Jesu, zur Verherrlichung Gottes. Die Gebete der Gläubigen sind von großer Bedeutung. Und das gilt ganz besonders auch in dieser letzten Zeit hinsichtlich der Auseinandersetzung mit dem Staatswesen, aber auch im sonstigen persönlichen Bereich. Das Staatswesen, das immer antichristlicher wird. Das erfahren wir ja in unserer Zeit. Das ist ja mit Händen zu greifen. Und Petrus, auch er, betont angesichts der nahen Ankunft des Herrn die Wichtigkeit, die große Bedeutung des Gebetes der Gläubigen. Wenn er sagt, es ist nahe gekommen, das Ende oder das Ziel aller Dinge, so seid nun besonnen zum Gebet. Das Erste, was er da erwähnt. Seid nun besonnen zum Gebet. Es ist wichtig, dass wir bedenken und dass wir uns auch ein Stück weit damit abfinden. Es ist wichtig, dass wir ein Ja dazu haben. Dass die Gemeinde Jesu in der Zeit unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu in eine extreme Ohnmacht hineingedrückt wird. Gebet ist der Ausdruck unserer Ohnmacht und unseres Vertrauens zu Gottes Allmacht. Je mehr ich von mir selbst überzeugt bin, von meiner eigenen Frömmigkeit, desto weniger werde ich beten. Oder aber ich setze in meinen Gebeten mein Vertrauen auf meine Gebete und nicht auf die Allmacht Gottes. Das ist natürlich auch möglich. Dass viel gebetet wird, aber man setzt sein Vertrauen mehr auf seine eigenen Gebete, auf den Ernst der Gebete und, als auf das, was Gott tut und tun will, auf seine Verheißung. Gebet ist der Ausdruck unserer Ohnmacht und unseres Vertrauens zu Gottes Allmacht. Gottes Allmacht verbindet sich mit unserer Ohnmacht. Dazu wollen wir nun einige Gedanken äußern. Wir fragen uns zunächst einmal, was denn der Inhalt dieser Gebete ist, die hier erwähnt werden, von denen hier die Rede ist. Im Allgemeinen werden sie im Zusammenhang mit der Anbetung gesehen, von der hier gesprochen wird in diesem Kapitel. Das Lamm wird angebetet, genau wie in Kapitel 4 der Vater im Himmel angebetet wird. Im Allgemeinen werden diese Gebete der Gläubigen hier schon auf dieser Erde in diesem Zusammenhang gesehen. Aber wir dürfen die Grenzen nicht zu eng stecken. Diese Gebete beinhalten auch alle anderen Arten von Gebet. Bitte, Dank, Fürbitte durch Jesus Christus, das heißt in seinem Namen geschehen. Die werden im Himmel als wohlgefällig, als Gott wohlgefällig akzeptiert, von ihm erhört. Wir werden sie im Himmel alle ohne Ausnahme wiederfinden, unsere Gebete, gesprochen im Namen Jesu. Nichts davon geht verloren. Unsere Gebete werden immer wieder durch den Geist der Danksagung getragen. Das ist wichtig, dass wir unter unsere Gebete immer wieder eine Portion Dank mischen. Das dient nicht nur dazu, Gott zu verherrlichen, sondern darin werden wir auch im Glauben gestärkt. Im Blick auf das Festhalten an Gottes Verheißungen. Das ist wichtig, das ist gut, das ist richtig, ein Herz voller Dankbarkeit zu haben, Gott, unserem himmlischen Vater gegenüber und seinem Sohn, gewirkt durch den Heiligen Geist, aber eben auch die Bitte, die Fürbitte, das spielt eine ganz entscheidende Rolle in unserem Gebetsleben. So finden wir beispielsweise im Vater unser lauter Bitten. Keine einzige Danksagung, lauter Bitten. Das zeigt doch, wie wichtig die Bitte ist und die Fürbitte, gerade auch in der Auseinandersetzung mit den feindlichen Mächten in unserer Zeit, mit den antichristlichen Mächten unserer Zeit. Die Bitte, das Flehen zu Gott, wir denken an das Gleichnis von der bittenden Witwe, ein Bild für die Einsamkeit und Rechtlosigkeit der Gemeinde Jesu in der letzten Zeit. Auch sie bittet, eindringlich, anhaltend. Im hohen priesterlichen Gebet Jesu finden wir Bitten, die Bitte um die Einheit der Gemeinde, nicht zu verwechseln mit dem, was wir heute unter Ökumene verstehen, um die Einheit der Gemeinde, derer, die erwählt sind vor Grundlegung der Welt und glauben an die Erlösung durch das Blut Jesu, um ihre Einheit, die ja schon da ist vom Kreuz her, aber die auch praktische Wirklichkeit immer wieder sein soll, bittet der Herr Jesus als unser hoher Priester, er bittet darum, dass seine Gemeinde in der Wahrheit geheiligt wird. Und er bittet um Bewahrung. Bewahrung vor dem Bösen. Und wir greifen als Gläubige im Namen Jesu, als Priester, so werden wir ja hier bezeichnet, als Könige und Priester sind wir von Gott, vor Gott gemacht. Wir greifen dieses Gebet, dieses hohepriesterliche Gebet auf. Wir haben Teil daran und bringen solche Bitten vor Gott. Und wir betonen heute Morgen einmal ganz besonders die Bitte um Bewahrung. Während die Gemeinde Jesu auf das Kommen ihres Herrn wartet, ist sie mancherlei Versuchungen ausgesetzt. Am Ende von Luthers Morgen- und Abendsegen, wunderbares Gebet, finden wir die Worte, dass der böse Feind keine Macht an uns findet. Wir brauchen also Bewahrung in jeder Hinsicht. Und je näher die Stunde kommt, in der unser Herr Jesus Christus sein Reich aufrichten wird, desto stärker wird die Versuchung für die Menschheit insgesamt, aber auch für die Gemeinde Jesu, eigenmächtig zur Selbsthilfe zu greifen. Wir beobachten das in unseren Tagen, dass sich der Mensch mehr und mehr an die Stelle Gottes setzt, um ein neues Zeitalter zu schaffen, in dem die Menschheit in Harmonie, in Eintracht, in Einheit zusammenlebt. Eine Welt, in der es keine Schranken mehr gibt zwischen den Rassen, zwischen den Religionen und Ständen. Eine Welt der Toleranz, und inzwischen heißt es schon nicht mehr Toleranz, sondern Akzeptanz, es ist ein Unterschied, ja, Akzeptanz, in der man gemeinsam die großen Probleme in dieser Welt tatkräftig anpackt und löst. Der Mensch nimmt also in eigener Regie und Selbstherrlichkeit das in Angriff, was Gott sich nach seinem ewigen Ratschluss für den Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu vorbehalten hat. Dann geschieht das, was der Mensch hier vorwegnehmen will, in eigener Machtentfaltung und eigener Herrlichkeit, dann geschieht das in Wahrheit. Nicht auf Kosten der Wahrheit, sondern in der Wahrheit, die wir jetzt im Evangelium verkündigen, nämlich alles zusammenzufassen in Christus. So heißt es im Epheserbrief in Kapitel 1, dass einmal alles zusammengefasst wird zu einer wunderbaren Einheit, zu einer wunderbaren Harmonie, durch die Gott verherrlicht wird, in Christus, das ist die Wahrheit, in der es geschieht. Außerhalb von Christus gibt es diese Einheit, diese Harmonie nicht, nach der sich der Mensch sehnt. Sehnt sich nach dem verloren gegangenen Paradies. Und jetzt meinen sie, sei die Stunde gekommen, um dieses Paradies Wirklichkeit werden zu lassen. Ein schrecklicher Versuch, auf antichristliche Art und Weise das zu bewirken, was Gott zu seiner Verherrlichung am Ende der Tage einmal schenken wird in seiner Gnade und Barmherzigkeit in Christus Jesus. Und zu allen Zeiten stand auch die Gemeinde Jesu in der Gefahr, die Stunde Gottes, sein Eingreifen nicht abzuwarten, sondern eigenmächtig einzugreifen. Ungeachtet der Tatsache, dass es der Gemeinde Jesu strengstens verboten ist, sich in gewalttätiger Weise Recht zu verschaffen und das Reich Gottes in dieser Weise aufzurichten, ist sie der Versuchung doch hin und wieder erlegen, obwohl es stracks gegen die Aussagen der Heiligen Schrift ist. Das Schwert, das die Gemeinde Jesu gebrauchen darf, ist einzig und allein Gottes Wort und damit verbunden das gläubige Gebet im Namen Jesu. Sollte uns immer wieder ein warnendes Beispiel sein, das fällt mir immer wieder ein, wenn ich über diese Dinge nachdenke, ein warnendes Beispiel, dass es mit dem Protestantismus in Frankreich geistlich bergab ging, als Admiral Coligny sich dazu bewegen ließ, die Gläubigen, die durch die römisch-katholische Kirche verfolgt wurden, zu den Waffen zu rufen. Das ist nicht der Weg der Gemeinde Jesu. Das passt nicht zum Weg des Lammes. Paulus sagt in Römer Kapitel 8, wir sind geachtet wie die Schlachtschafe. Wir gehen als Christen den Leidensweg durch diese Zeit und Welt. Ob uns das gefällt oder nicht, es gefällt uns ganz gewiss nicht von Natur. Im krassen Gegensatz zum Weg der Gemeinde, Gemeinde Jesu nicht in äußerer Herrlichkeit in dieser Zeit und Welt, sondern in Knechtsgestalt. Im Gegensatz zu diesem Weg der Gemeinde, dem Lammen nach, stand in Israel damals der Weg der sogenannten Zeloten. Sie schreckten vor keiner grausigen Gewalttat zurück, um Israel von der Fremdherrschaft der Römer zu befreien. Das ist der Weg der falschen Messiasse. Und dazu gehörte, zu diesen falschen Propheten, gehörte zur Zeit Luthers auch der Reformer Thomas Münzer, ist uns vielleicht ein Begriff, der die revoltierenden Bauern gegen das schlimme Regiment der damaligen Fürsten anführte. Er verließ den Boden der Heiligen Schrift, dieser Thomas Münzer, und berief sich auf eine persönliche Offenbarung Gottes. Das ist immer eine kritische Sache. Ja. Das ist typisch für den Schwarmgeist, der nicht bleibt bei dem geschriebenen Gotteswort, sondern der persönlich bestimmte Offenbarungen haben möchte, bei denen Gott zu ihm ganz persönlich redet. Ja. Außerhalb der Heiligen Schrift, ganz persönlich. Und dieser Münzer hatte solche Offenbarungen. Und so sagte er in seiner Rede an die Bauern: Ich weiß gewiss, dass Gott uns helfen wird und uns den Sieg geben wird. Er hat sich getäuscht, er hat sich geirrt. Er war einem anderen Geist aufgesessen. Ja. Es kam zu einer Schlacht, zu einer großen, blutigen Schlacht, die von den Bauern verloren wurde. Übrigens, das sei vermerkt, das Problem war bei den Bauern war, dass sie gespalten waren. Sie hatten hier eine Gruppe, da eine Gruppe. Und diese einzelnen Gruppen suchten alle das Ihre. Sie waren keine Einheit und hatten von daher keine Möglichkeit, den Fürsten, dem Herr der Fürsten, dem gut ausgebildeten Herr der Fürsten, etwas entgegenzusetzen. Sie verloren diesen Kampf, trotz dieser Weissagung eines Thomas Münzer. Gott bekannte sich also nicht zu dieser Revolte, zu dieser Auflehnung gegen die Obrigkeit. Übrigens, wenn Luther sich gegen diesen Weg der Bauern wandte, dann tat er das in gleicher Weise auch, indem er sich gegen den Missbrauch der Autorität von Seiten der Fürsten wandte. Luther dachte da nicht einseitig, aber Luther war ein großer Gegner jeglicher Rebellion gegen die von Gott geordnete Autorität. Und er hatte recht, er befand sich da auf der Basis, auf der Grundlage der Heiligen Schrift. Wir dürfen sicherlich als Gemeinde Jesu auch die rechtlichen Mittel in Anspruch nehmen, die uns in einem Staat gegeben sind. So berief Paulus sich hin und wieder auf sein Recht als römischer Bürger. Doch immer dann, wenn uns Unrecht widerfährt, sei es in den persönlichen Beziehungen oder aber eben auch in der Auseinandersetzung mit dem Staat, brauchen wir die Bereitschaft, den Leidensweg zu gehen. Und das ist, wie ich bereits sagte, völlig gegen unsere Natur. Das wollen wir von Natur aus nicht. Ja. Das wissen wir. Das lehrt uns die persönliche Erfahrung. Diesen Weg dem Lammen nach können wir nur unter der Gnade gehen, wo wir am Kreuz von unserem rebellischen Wesen erlöst sind, ein für allemal durch das, was Jesus getan hat. Und nur das Leben Christi in uns, durch den Glauben, kann uns dazu befähigen, diesen Weg des Leidens zu gehen, da wo man uns Unrecht zufügt. Wie Petrus sagt in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 19 folgende, denn das ist Gnade, wenn jemand vor Gott um des Gewissens willen das Übel erträgt und leidet das Unrecht. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr um schlechter Taten willen geschlagen werdet und es geduldig ertragt? Aber wenn ihr um guter Taten willen leidet und es ertragt, das ist Gnade bei Gott. Das ist Gnade. Das ist wirklich Gnade. Wenn unsere Geschwister in der Verfolgung bereit sind, den Leidensweg zu gehen, dann ist das Gnade. Das kann nur die Gnade Gottes wirken, auch in uns, dass wir bereit sind, solche Wege zu gehen. Warum lasst ihr euch nicht viel lieber übervorteilen? So schreibt der Apostel Paulus den Korinthern. Da ging es allerdings um Auseinandersetzungen innerhalb der Gemeinde. Ja? Besonders in der Auseinandersetzung mit dem Staatswesen, das immer stärker vom antichristlichen Geist beseelt sein wird, es wird nicht besser werden, ihr Lieben. Damit müssen wir uns abfinden. Es wird nicht besser werden. Da dürfen wir Christen den Respekt vor der von Gott verordneten Obrigkeit nicht verlieren. Das ist wichtig. Wir brauchen Bewahrung vor dieser Respektlosigkeit, mit der wir auch manchmal sprechen von unserer Obrigkeit. Im Alten Testament gibt es ein schönes Beispiel für diesen Respekt, diese Ehrfurcht vor dem König, wie Petrus das nennt, ja, vor der Obrigkeit, vor dem Statthalter und so weiter. Und zwar aus dem Leben des Elia. Elia hat ganz gewiss Klartext geredet mit Ahab, diesem gottlosen König. Er hat ihm gesagt, woran es lag, dass Israel diese Dürrezeit durchzuleiden hatte. Kein Regen kam. Das liegt nicht an mir, sagt Elia zum König, sondern das liegt an dir. Ich bin nicht der Feind Israels. Er hat klare Worte gefunden und doch läuft er dann später vor dem Wagen des Königs her und erweist ihm dadurch die Ehre und den Respekt. Genau diese Einstellung brauchen wir. Der Herr mag uns bewahren vor diesem schrecklichen Geist der Rebellion, des Aufruhrs. Dazu brauchen wir Gnade, darum dürfen wir beten. Herr, stärke uns im Ausharren auf dein Kommen und die Vollendung deiner Gemeinde, damit wir bewahrt bleiben in der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Und dabei geht es in unseren Gebeten in erster Linie um die Verherrlichung Gottes, in der er die Gemeinde durchbringt. Und das zeigt sich an der engen Verbindung hier in unserem Text, in unserem Abschnitt, in unserem Vers, in Kapitel 5 der Offenbarung. An der engen Verbindung mit dem Brandopfer Jesu. Wir haben ja bereits darauf hingewiesen, dass es hier nicht nur um das Sündopfer geht, sondern auch um das Brandopfer. Dass das Sündopfer dargebracht wurde in der Gesinnung des Brandopfers. Deshalb gab es im Alten Testament kein Sündopfer ohne Brandopfer. Wenn ein Sündopfer dargebracht wurde, geschah das immer im Zusammenhang auch mit dem Brandopfer. Und das machte deutlich, wie wir es auch schon gehört haben aus dem Hebräerbrief heute Morgen, das machte deutlich, dass das Sündopfer dargebracht wurde, letztlich nach dem Willen Gottes, zur Verherrlichung Gottes. Das brachte das Brandopfer, dieses Leben, das der Herr Jesus hier schon auf dieser Erde geführt hat, bis zur Bereitschaft zu sterben, zum Ausdruck. Es ist das Leben, das sich Gott ganz geweiht hat, das sich Gott ganz hingegeben hat. Das ist das Leben unseres Herrn Jesus Christus. dargestellt im Alten Testament durch das Brandopfer. Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern. Und so hat der Herr durch sein kostbares Blut die Gemeinde Jesu erkauft für Gott. Es war alles für Gott da. Das Brandopfer im Alten Testament, das kann man auch nennen ein Emporopfer. Es war ganz auf Gott ausgerichtet. So wie das ganze Leben unseres Herrn Jesus Christus, sein göttliches Leben, auf die Verherrlichung Gottes ausgerichtet war. Und von daher, vom Brandopferaltar, von dieser Verherrlichung Gottes, wurde das Feuer genommen für das Räucherwerk. Es durfte kein eigenes Feuer genommen werden. Und wir kennen vielleicht die Geschichte von den beiden Söhnen Aarons, die ein fremdes Feuer brachten, legten auf diese Räucherpfanne, um das Räucherwerk Gott darzubringen. Sie wurden mit dem Tode bestraft. Es darf kein fremdes Feuer sein. Es musste in Beziehung stehen zu dem Brandopferaltar. Von daher wurden die glühenden Kohlen genommen und in die Räucherpfanne gelegt. Und so stehen unsere Gebete im Zusammenhang mit dem Brandopfer Jesu. Wenn wir beten im Namen Jesu, dann bedeutet das, dass solche Gebete in erster Linie der Verherrlichung Gottes dienen. Und zwar nicht in der Weise, dass wir jetzt erst einmal eine Voraussetzung zu erfüllen hätten, damit wir im Namen Jesu beten können. Sondern im Namen Jesu ist das ganze Evangelium enthalten, die Verherrlichung Gottes. Wer wirklich begriffen hat, was Inhalt des Namens Jesu ist und im Namen Jesu betet, der betet, ich will mal das Wort gebrauchen, automatisch zur Verherrlichung Gottes, weil Gott es will, gewirkt durch seinen Heiligen Geist und zur Verherrlichung Gottes. Da besteht also eine ganz enge Verbindung hier zwischen dem Brandopfer und den Gebeten der Heiligen. Alle Gebete, die nicht in diesem Zusammenhang geschehen, sind im Grunde genommen religiöser Natur und damit letztlich wertlos vor Gott. Nun mag jemand fragen, wie ist das mit den Gebeten derer, die vielleicht total fern sind von Gott und in irgendeiner Not sich an Gott wenden und Gott erhört sie. Nun, Gott erhört sie immer schon aufgrund dessen, was Jesus getan hat am Kreuz, Sündopfer und Brandopfer. Immer schon. Sonst ist kein einziges Gebet akzeptabel für Gott. Aber wir dürfen bewusst so beten im Namen Jesu. Als solche, denen der Inhalt des Namens Jesu, das Evangelium, geoffenbart ist. Wir dürfen den Namen Jesu gebrauchen, um die Dinge zu verwirklichen oder mit daran teilzuhaben, sie zu verwirklichen, die Gott geplant hat, gerade auch für die letzte Zeit. Gott erhört uns in jedem Fall. Und diese Gebete, die wir sprechen im Namen Jesu, die werden sich wiederfinden im Himmel. Die sind für Gott akzeptabel um Jesu willen und werden sich dort wiederfinden in den goldenen Schalen voll Räucherwerk, so heißt es hier, das sind die Gebete der Heiligen. Mögen unsere Gebete noch so schwach und unvollkommen sein und es immer auch eine Beimischung von unserer alten Natur geben, so finden sie doch ihren Platz in den goldenen Schalen im Himmel, weil sie gereinigt sind durch das Blut Jesu und sie von Gott so angesehen werden, als hätte der Herr Jesus Christus selbst so gebetet. Das ist das Wunderbare, im Namen Jesu zu beten. Das dürfen wir. Und da brauchen wir uns unserer Schwachheit nicht zu schämen. Und manchmal wandern unsere Gedanken woanders hin während des Gebetes. Luther hat einmal gesagt, ich kann kein einziges Vaterunser beten, ohne dass meine Gedanken abschweifen. Wer von uns muss das nicht auch so sagen, dass manchmal unsere Gedanken abschweifen in unseren Gebeten? Aber Sie alle, und mögen sie noch so unvollkommen sein, unsere Gebete, werden von Gott erhört und aufbewahrt in diesen goldenen Schalen. Sie sind im Himmel. Sie passen zum Himmel, zur Herrlichkeit des Himmels. weil sie im Namen Jesu in der Verbindung mit seinem Brandopfer dargebracht werden. Es ist ein Wunder der Gnade Gottes, dass wir auf diese Weise teilhaben dürfen an der Durchsetzung des Planes Gottes für die letzte Zeit. Und als Antwort, wir kommen langsam zum Schluss, als Antwort auf unsere Gebete im Namen Jesu wird Gott uns auch zur rechten Zeit auch die rechten Entscheidungen ins Herz hineingeben. Damit dürfen wir rechnen, ganz gewiss. Das heißt, dass Gott uns davor bewahren wird, dass wir unbesonnen in Auseinandersetzungen uns verwickeln, die unnötiges Leid mit sich bringen. Das ist eine Möglichkeit. Ja, man sucht geradezu das Martyrium. Man stürzt sich unbesonnen hinein in irgendein unnötiges Leid, weil man meint, man müsste doch hier entschieden sein und treu sein und, ja. Aber es ist gar nicht in dieser Stelle vielleicht und in dieser Zeit so von Gott gewollt, ja. Das ist die eine Seite, dass Gott uns davor bewahrt, wenn wir im Namen Jesu darum beten, und auf der anderen Seite, dass wir die rote Linie nicht überschreiten, die da heißt, du sollst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ein in unserer Zeit hochaktuelles Thema, ja. Wobei die einen so und die anderen so denken in der Gemeinde und es tatsächlich auch Spaltungen gibt, die sich entzünden an dieser Frage oder an der Antwort auf diese Frage. Ist das schon etwas, was der Staat von uns erwartet, was wir nicht tun dürfen, im Gehorsam gegen Gottes Wort, gegen Gottes Gebot, oder ist das noch nicht so etwas? Nicht wahr? Wenn wir tief verwurzelt sind in der Gerechtigkeit des Glaubens, dann wird Gott uns leiten durch seinen Heiligen Geist. Denn auf Golgatha, im Sünd- und Brandopfer unseres Herrn Jesus, da finden wir den Heiligen Geist. Nicht in eigener Entschiedenheit, in eigener Frömmigkeit oder wo auch immer, sondern da, wo wir tief verwurzelt sind in dem, was Gott in Christus für uns getan hat, in der Glaubensgerechtigkeit. Und dann dürfen wir auch damit rechnen, wenn der Moment gekommen ist, wo wir sagen müssen, nein zu dem, was der Staat von uns erwartet, nein, dann dürfen wir auch damit rechnen, dass es nicht über unser Vermögen gehen wird. Wir dürfen Gott da um Bewahrung bitten und sagen, Herr, führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Bösen. Lass nicht zu, dass ich in solche Situationen hineinkomme, wo ich dich verleugne, dein Evangelium verleugne. Lass es einfach nicht zu. Bewahre uns davor. Dann dürfen wir auch damit rechnen, dass Gott das tut. Dass nichts über unser Vermögen geht. Lass uns vor allen Dingen darum beten, dass seine Gemeinde, die Gemeinde Jesu, tiefer verwurzelt wird im Evangelium, in der Gerechtigkeit aus dem Glauben, in dem Erlösungswerk des Lammes Gottes durch seinen lieben Sohn. Im Evangelium vom gekreuzigten Messias ist der Mensch mit all seiner Weisheit und all seinem Vermögen entthront, ein für allemal. Das Kreuz entthront den Menschen. Da geht es nur noch um das Regiment unseres Herrn Jesus Christus. Zur Verherrlichung Gottes. Da wirkt der Heilige Geist. Trennt durch Gottes Wort Seele und Geist voneinander. Ja? Das muss geschieden werden in unserem eigenen Herzen. Seele und Geist voneinander müssen geschieden werden. Dann können wir auch die rechten Entscheidungen aufgrund des Wortes Gottes treffen. Dann werden wir bewahrt vor falschen Entscheidungen. Gott selbst wird uns durch diese böse Zeit hindurch geleiten. Er wird uns immer da führen. Ja. Immer da. Sodass wir nicht in die Irre gehen. So wahr unser Herr Jesus Christus sein Leben für uns gelassen hat und uns für Gott erkauft hat durch sein Blut, so gewiss werden auch unsere Gebete um Bewahrung vor dem Bösen im Namen Jesu erhört werden. Gott zur großen Freude und Verherrlichung seines Namens. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns mit einbeziehst in diese priesterliche Aufgabe des Gebetes. Was sind das für große Dinge, die wir doch von Natur aus Sünder sind und so schwach sind in all dem, was wir tun, auch in unseren Gebeten, sie sind so unvollkommen. Ja, und doch werden sie erhört und doch finden sie sich wieder in dieser goldenen Schale. Wir preisen dich dafür, loben dich. Herr Jesus, dein Name, der reicht aus, um uns vor Gott gerecht zu machen und auch unsere schwachen Gebete zu erhören. Amen.